Wir wollen heute zusammen ein Wort Gottes lesen, ein bekanntes Wort aus dem Johannesevangelium, und zwar Johannes 13, ab Vers 4. Johannesevangelium, Kapitel 13, ab Vers 4. Er stand vor dem Abendessen auf und legte die Oberkleider ab. Und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gieß er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit welchen er umgürtet war. Er kommt nun zu Simon Petrus und er spricht zu ihm: Herr, du wäschest meine Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach verstehen. Petrus spricht zu ihm: Du sollst nimmermehr meine Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er erkannte den, der ihn überlieferte. Darum sagt er: Ihr seid nicht alle rein. Soweit Gottes Wort. Diese Abhandlung ist uns wohl allen sehr gut bekannt, und es ist vor längerer Zeit, vor vielen Jahren auch schon hier darüber gesprochen worden. Wir nennen sie kurz die Fußwaschung Jesu. Es ist ja eine köstliche Sache, die Bilder des Neuen Testaments in Verbindung mit unserem Herrn Jesus zu betrachten, der Belehrung für uns wegen. Und es ist notwendig, dass wir diese Begebenheiten nicht allein kennen, sondern dass wir jene damit verbundene Nutzanwendung in unserem menschlichen, in unserem Glaubensbereich des einen zum anderen und vor unserem Gott bringen. Der Jesus hat sein Wort uns in dieser wunderbaren Weise nicht gegeben, weil er nicht gerade wusste, was er machen sollte, so nicht, sondern es ist sein wunderbares Wort für einen jeden Menschen, passend, ohne Rücksicht auf Zeiten und Zeitpunkte, anwendbar von allen Gläubigen. Wir sollten nur unterscheiden, was im Neuen Testament Mitteilungen sind und was Anweisungen sind, damit da keine falschen Anwendungsbereiche angesprochen werden. Diese Mitteilung in diesem Abschnitt von Johannes 13, von Vers 4 bis Vers 11, diese Mitteilung der Fußwaschung ist ganz eng mit den Ritualen, aber auch mit den Gebräuchen und den Gepflogenheiten des Orients verbunden. Hier bei uns habe ich es noch nicht erlebt, dass ich wohin kam und die sagten: Zieh mal schnell, wir wollen ja mal die Füße erst waschen. Das wäre sicherlich eine Beleidigung bei uns. Aber nicht so im Orient. Da ist der großen und gewaltigen Hitze wegen und der Staub der Straße und der Felder, wo man geht, der Fuß beständig im Schmutz. Und wenn man dann noch schwitzt und dann klebt je nach Bodenverhältnis dieser Konglomerat an den Füßen. Ja, so sieht's aus, und deshalb hat man dort leichte Sandalen. Aber dafür muss man, bevor man eintritt in das Wohnzimmer, in das Wohngemach, sich draußen die Füße waschen. Es hat Gegenden im Orient gegeben, da muss man das selbst machen. Da gehört das zur guten Sitte. Das sind so kleine Lederkissen, hohe Lederkissen, da setzt man sich drauf. Aber hier war es eine Zeit, da wurden den Gästen die Füße gewaschen. Und diese Fußwaschung geschah immer in Verbindung mit dem, der die niedrigste Handlangerarbeit in einem Hause versah. Das heißt, so ein junger Boy, einer der Knechte, der sonst zu nicht vielen angängig war, der bekam die Weisung, den Gästen die Füße zu waschen. Das war also der unterste Dienst. Nur, dass wir das richtig einordnen. Bei dieser Fußwaschung geht es eigentlich und in Sonderheit um Reinigung. Das wollen wir erkennen. Und diesen Satz, den nehmen wir jetzt mit hindurch. Es geht um Reinigung. Dann ist noch eine wichtige Aussage hier. Diese Reinigung geschieht mittels des Wassers. Wir kommen da noch drauf. Und dann ist noch eine weitere Mitteilung drin, dass diese Waschung, diese Reinigung mit Wasser, unmittelbar vor dem Passa geschah. Das ist kein Zufall. Das hat Gott so geschenkt. Diese Reinigung war also, bevor das Passa genommen werden konnte, unbedingt notwendig. Neutestamentlich haben wir nun anstelle des Passa das vom Herrn uns durch seine Liebe übermittelte Gedächtnismahl. Wir müssen noch einmal zurückgehen und schlagen in 2. Mose 12. Wir kennen ja dort dieses Kapitel ein wenig. 2. Mose 12, Vers 14. Da heißt es, da wird vom Passa geredet. Und dieser Tag soll euch zum Gedächtnis sein. Und ihr sollt ihn feiern als Fest dem Jehova, eine ewige Satzung bei euren Geschlechtern sollt ihr ihn feiern. Wir sehen, dass dieser Passatag ein Gedächtnistag war. Es war ein Gedächtnis. Israel sollte gedenken, woher sie kamen. Vergleichsweise ist Ägypten die Welt, herausgeführt mit starker Hand Gottes aus der Welt. Das deutet alles hin zu unserer Errettung durch die Liebe unseres Herrn. Es deutet hin zur Bekehrung, herausgeführt aus dem Fluch und der Verdammnis, dem Herrn gehörend, ihm eigen zu sein, gerettet zu sein. Dieses Gericht, was sie gleich der Ägypter verdient hatten, ging wie das Wort Passa selbst ausdrückt an ihnen vorüber. Heißt vorübergehen. So ist auch unser Gericht, welches Christus der Herr trug, an uns vorübergegangen. Durch seine Gnade, durch seine Liebe. Wir sehen also, dass das Passa bereits ein Gedächtnis war zur Zeit Jesu. Wenn er, unser Herr, sagt, mit Sehnsucht habe ich mich gesehen, dieses Passa zu feiern, dann geht es schlicht um das letzte von Gott rechtmäßig zu feiernde Passa. Sei dieses Passa hier erfüllt ist, gibt es vor Gott keine Rechtfertigung eines Passa im Zustand eines Tieropfers. Neutestamentlich, war schon gesagt, haben wir hier an dieser Stelle das Passa, das vom Herrn eingesetzte Gedächtnismahl. Gleichso wie die Israeliten zurückschauen mussten, wie ihre Väter herausgeführt wurden aus Ägypten, so haben wir ein Gedächtnis, das Gedächtnis des Todes unseres geliebten Herrn, und schauen zurück nach Golgatha, an der Stätte der Sühnung, an der Stätte der Vergebung, an der Stätte der Gnade für Menschen, die bereit sind, solche auch anzunehmen. Aber diese Aussage der Schrift hat noch etwas anderes Wichtiges zum Inhalt. Denn es, wir könnten sagen, bevor wir zum Herrnmahl kommen, hier Sonntag in der ersten Stunde, sollen wir uns durch das Wasser des Wortes, dieses Wort, welches hier das Bild des Wassers ist, reinigen. Gleichso wie die Israeliten sich reinigen mussten und nicht mit dem Schmutz der Vergangenheit zum Fest konnten, das Passa zu feiern, so erwartet unser Herr von einem jeden Einzelnen von uns, dass er zuvor in die Stille des Gebetes geht, Rapport macht, Abrechnung hält, nicht über die Sünden und Gemeinheiten anderer, sondern ein jeder über sich selbst. Tja, und wenn wir ungereinigt zum Brechen des Brotes gehen, und wir wissen, dass weite Teile unseres christlichen Abendlandes das ja so vollziehen, dann kann eben unser Herr jenes Lob und den Dankesdienst nicht annehmen. Wir haben in Christo eine vollkommene Vergebung. Er ist zugleich das Wort, das hier erwähnte Wasser. Also haben wir die Möglichkeit, bevor wir zur ersten Stunde zu kommen, uns dem Herrn zu stellen und alle Lebensbezogenheiten vor einem heiligen Gott in Ordnung zu bringen. Der Jesus erwartet das. Und wenn wir es nicht tun, ist der Herr nicht in der Lage, dein Loben und Danken anzunehmen, weil sich sonst der Jesus mit der Ungerechtigkeit eins machen müsste. Wir brauchen, um unseren Herrn nicht bemüht zu sein. Wir brauchen, um unseren Herrn uns keine Sorgen zu machen. Er macht das nicht. Aber wir sollten besorgt sein für uns, dass wir gottgemäß vor ihm stehen, damit wir freudigen Herzens ihm unseren Dank, unser Lob bringen können, was ihn erhebt, inmitten einer Welt, die ihn ablehnt, die ihn heute noch kreuzigt. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das will sie auch heute noch nicht. Denn sonst kommen wir ja zum Altar Gottes. Wir könnten sagen, wenn wir uns nicht gereinigt haben mit bösen Werken. Alles, was nicht gereinigt ist, erscheint im bösen Werk. Von Kain, den Bruder Abels, wissen wir, dass Gott sein Opfer deshalb nicht annehmen konnte, so sagt's die Bibel, manche haben da eine andere Auslegung. Ich halte mich an die Aussagen des Wortes. Weil seine Werke böse waren. Er brachte also im ungereinigten Zustand Gott jenes Opfer, welches Gott gar nicht gefordert hatte. Man brachte es als eine freiwillige Gabe dem lebendigen Gott. Gehört von ihren Eltern, die ihnen erzählten, dass sie einstmals in einem wunderbaren Garten lebten. Dort begegnete ihnen auch Gott in der Frühe des Morgens. Dort hat's an nichts gemangelt. Das hat sie schon ein wenig im Herzen erfasst. Und da sahen sie, die beiden, dass es wohl gut sei, diesem Gott ein Opfer zu bringen. Die Bibel sagt, dass er Kains Opfer nicht annehmen konnte, weil seine Werke böse waren. Wir brauchen das nur zu glauben, was geschrieben steht, dann liegen wir genau richtig. Gott nimmt auch heute keine unheiligen Opfer aus der Hand und dem Herzen der Seinen an. Auch dann nicht, wenn wir mit frommem Gesicht zu diesem Erinnerungsmahl seines Todes erscheinen sollten. Gott schaut das Herz an. So lehrt es die Heilige Schrift. Und wir sind bestens unterwiesen, wenn wir daran glauben. Obgleich der Herr mit der Sünde nichts zu tun hat, geht er für uns belehrend voran und zeigt uns in dieser Geschichte hier der Fußwaschung den Vorgang dieser notwendigen Reinigung. Hier heißt es, durch Waschung, Reinigung durch Waschung durch das Wasser des Wortes. In diesem Wasser, war schon gesagt, erkennen wir die Sinnfälligkeit, die Ausdrücklichkeit und Darstellung des Wassers. Mit Wasser wäscht man auch heute noch. Zwar haben wir heute in den Haushalten, wie damals nicht, Konstrukta, Waschmaschinen, aber ohne Wasser geht es auch heute noch nicht. Wie auch heute es noch kein Brot ohne Mehl gibt. Das wird auch bleiben müssen. Das Erste, was uns hier nun auffällt in dieser Geschichte, ist die demütige Handlung unseres Herrn im Vorbild des niedrigsten Dieners. Der Herr Jesus, eingeladenerweise, sagt, bleibt mal schön hier. Wahrscheinlich hat er den kleinen Pfiffikus wieder rausspediert. Hat gesagt, das mache ich heute hier. Geh mal schön. Dann ist er abgehauen. Der Jesus übernimmt die Waschung. Er freiwillig, nicht gezwungen, freiwillig übernimmt er den niedrigsten Dienst. Naja, das ist einer, der wäscht da die Füße und so. Ne? Wir kennen ja die Ausdrücklichkeiten unter Menschen. Wollen wir anderen Gläubigen oder Ungläubigen helfen? Da müssen wir gleich unserem Herrn, so lesen wir es, als erstes, das Oberkleid ablegen. Und das ist ein Riesenproblem. Mit dem Oberkleid. Das Oberkleid umgibt die äußere Form eines Menschen. Diese äußere Form ist die zeithindernde Tradition unter Kirchen, Freikirchen und Gemeinschaften, egal wie sie sich nennen oder nicht nennen. Ich bin immer froh, dass ich lese, dass Gott nicht unsere Klamotten anguckt, sondern er schaut das Herz an. Kleider? Ha, machen Leute, steht im Kaufhaus. So wirbt man beim Umsatz mit einem solchen Slogan, nicht aber bei unserem Herrn. Er schaut das Herz an. Mit Äußerlichkeiten, mit äußeren Formen und Traditionen vermögen wir niemanden geistliche Hilfe zu sein, sondern das sind Schläge mit einem Vorschlaghammer immer aufs Kleingehirn. Ja, das ist Tatsache. Ich bin so froh, dass der Herr Jesus uns hier eine absolute neutrale Haltung zeigt, wie wir zu tun haben. Dass heute, allgemein gesprochen, hier in Deutschland, die Gemeinden am Absterben sind, ist das Resultat im Festhalten an ihren alten Traditionen. Da darf kein Millimeter abgewichen werden. Die einen sagen, der Luther hat gesagt. Die anderen sagen, freie Gemeinde. Der Nagel hat gesagt. Andere sagen, Darby hat gesagt. Andere sagen, der hat gesagt. Tja, hier beruft man sich auf Menschen, nicht aber auf den Herrn selbst. Und das bringt Not. Dadurch werden Gemeinden in die Selbstzerstörung und Unfruchtbarkeit geführt. Nicht allein nur, dass wir dann keine Hilfe sind, sondern mit unseren Formen, die ja meistens in Extremitäten ausarten, in deren Verlauf wir selbst, wenn wir damit integriert sind, gar keinen Blick haben. Sondern es läuft dann oft entweder in den Liberalismus oder es läuft abstrakt in die Gesetzlichkeit. Ein Liberaler wird niemals sagen, er sei Liberalist. Entweder in die Mystik. Ein Mystiker hört nicht gern das Wort, er sei Mystiker. Er ist es nur, aber er will nicht so genannt sein. Und der Herr möchte uns genauso bewahren vor den Dingen, die Gottes Wort unter gesetzlich einstuft, denn dort ist der Geist des Herrn nicht. Steht geschrieben, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Nicht Freiheit zur Sünde. Aber durch äußere Formen hindern wir andere in der Reinigung. Wir hindern andere überhaupt zu Christus zu kommen, weil die Barrieren vorgestellt bekommen und keine Kraft sehen, menschliche Wände zu überklettern. Daher umgürtet sich mit einem leinenen Tuch. Das ist seine Art. und das war zu einer echten Reinigung notwendig. Dieses Tuch. Bevor wir zu einem Dienst am anderen überhaupt fähig werden und bereit sind, müssen wir gleich hier im Vorbilde Jesu unsere Lenden umgürtet haben. Umgürtet mit der Ausrüste, hier ist ein Tuch, mit der Ausrüste, dem Nächsten zu helfen. Da fehlt's natürlich in der Gemeinde Jesu. Land auf, Land ab. Die haben alle wunderbare Ideen. Aber wo sind jene, die dem Nächsten helfen? So geht's ja auch, hier geht's ja genauso um diese Frage. Und wenn wir uns nicht zuvor umgürten, wie der Herr das hier tat, eignen wir uns höchstens für eine halbe Sache. Wenn ich jemand die Füße nass mache und bin nicht in der Lage, sie wieder zu trocknen, dann ist eine halbe Sache geschehen. Dann können wir eben nur eine untergeordnete Sache noch durchführen. Wasser eingießen, Wasser nachholen. Wir vermögen aber ohne Tuch die Füße des Nächsten nicht wieder zu trocknen. Aber das ist ja der Abschluss jener Hilfe, dass sie wieder getrocknet werden. Der Herr Jesus ist, er tut den Dienst, der sonst von den untersten Dienern des Hauses jeweils getan wird. Und der Herr ist und zeigt es, dass man sich bei dieser Tätigkeit weit tiefer beugen muss als solche, die da sitzen, denen die Füße gewaschen werden. Das ist das Schöne. Dienst am Nächsten hat vorher die Bereitschaft zum Inhalt zu haben, sich tiefer zu beugen als dem, den wir dienen. Tja, das sind schon Dinge. Ein manches an Hilfeleistung bleibt von dem einen zum anderen aus, deshalb, weil wir an ihnen ungeistliche Züge erkennen. Das ist aber nicht die Art des Herrn. Das ist eine menschlich-fleischliche, die nicht die Art des Herrn ist. Denn wir sind vom Neuen Testament her gehalten, niemand mehr nach dem Fleische zu kennen. Deshalb redet der Herr hier und sagt, wer groß im Reiche Gottes sein will, soll euer aller Diener sein. Wir lesen das schon in Markus 9, 35 und 10, 43. Der Petrus, der ja immer wachen Auges war, wenn was los war, der sah und verstand in dem, was da geschah, das wirkliche Wasser. Er hatte noch keinen Blick für die geistliche Nutzanwendung, sowohl der Handlung als Fußwaschung, wie auch die Benutzung durch Wasser. Er sah auch nur seine leiblichen Füße und die tatsächliche Waschung stand ihm vor Augen. Und deshalb sagt der Herr auf sein Unverständnis für geistliche Dinge, was ich tue, weißt du jetzt nicht, Vers 7. Du weißt das gar nicht, was ich jetzt mache. Denn das, was der Herr tat, das war ja nur ein Bild, nicht aber das Wesen unseres Herrn Jesus. Er zeigt es ihm in einem Bild. Also fragt der Herr alle Jünger, wisset ihr, sagt er, jetzt spricht er sie alle an, was ich euch getan habe, Vers 12, wisst ihr's denn? Der Petrus wusste es nicht. Das, was der Herr tut, war also nach Vers 15 unseres Kapitels ein Beispiel. So steht's geschrieben. Welches Petrus, der Aufmerksame, in der Stunde hier bei der Fußwaschung noch gar nicht verstand, dass er aber hernach verstehen würde, Vers 7. Der Herr kündigt's ihm schon an, dass der Zeitpunkt kommt, wo er es verstehen wird. Gleichso sind aber auch uns in unseren heutigen Tagen mannigfaltig Dinge verschlossen, so dass unser Herr in Johannes 16, Vers 23 sagt, in jener Stunde, prophetisch ist jene immer eine zukünftige, werdet ihr mich nichts fragen. Petrus hat später, als sein geliebter Herr in die Himmel aufgenommen war, die Zusammenhänge verstanden. Er hat's kapiert. Weshalb er auch in 1. Petrus 5, Vers 5 an dies Geschehen erinnert und sagt, seid aber alle, sagt er, gegeneinander mit Demut fest umhüllet. Wenn der Petrus das nicht verstanden hätte, vermochte er diesen Satz auch nicht zu sagen. Und allein nur so können wir überhaupt einander helfen und dienen. Um anderen zu helfen, muss unser persönlicher Stolz abgebaut werden. Um sich helfen zu lassen, muss unser persönlicher Stolz abgebaut werden. Wer zu stolz ist, zu Christus mit seinen Sünden zu kommen, der Herr lässt ihm nach dem eigenen Willen in die ewige Verdammnis laufen, weil er's will. In der Waschung mit Wasser erkennen wir den Dienst, den der Herr heute noch seiner Leibesgemeinde tut. Paulus redet davon im Epheser, Kapitel 5, Vers 26, dass er sie heiligte, sagt Paulus, sie reinigen durch die Waschung mit Wasser, durch das Wort. Das ist's. Der Jesus macht das auch heute noch. Das war nur der Anfang hier. Wir haben alle unsere Reinigungen durch ihn. Niemand soll sich in der Lage wähnen, zu meinen, er sei in der Lage, vor Gott angenehm aufzufallen, indem er sich selbst reinige durch eigene Mittel. In Hebräer 10, Vers 20, da lesen wir, lasst uns hinzutreten, sagt der Schreiber. Lasst uns einfach hinzutreten. Den Leib gewaschen. Mit reinem Wasser. Bei uns ist es heute die Reinigung vom Wesen des alten Menschen. Damals war der äußere Dienst im Alten Testament vorstehend, heute ist es der inwendige Dienst. Das irdische Wasser in der chemischen Formel H2O, uns nicht passend macht, ins Heiligtum einzutreten, das sollte eigentlich jeder wissen. Deshalb lehnen wir auch die unbiblischen Taufen ab, dass man durch Leitungswasser an kleinen Kindern, egal wie viel Tropfen aufgesprengt, erklärt, jetzt sind sie wiedergeboren, was ja den großen Volkskirchen eigen ist, solche Redensarten zu führen. Wenn wir dann die Früchte angucken, dann sind es keine Früchte, sondern Früchtchen. Das Wasser, welches der Herr ins Waschbecken goss, um damit seinen Jüngern die Füße zu waschen, ist letztlich das Beispiel seines Dienstes, des Dienstes des Evangeliums. Es ist der Dienst, den der Herr uns heute noch tut. Damit wir jetzt schon Gesegnete sind, damit wir Teil mit ihm haben in den Segnungen, die bei Christus zu finden sind. Nun, bei dieser Fußwaschung, da redet der Herr und spricht nun zu seinen Jüngern. Ihr seid rein. Ähnlich sagt er es im Johannes Kapitel 15, Vers 3. Ihr seid schon rein um des Wortes willen. Hier sehen wir wieder die Komponenten, wie sie aufeinander ausgerichtet sind, dass dieses Wort Gottes das hier genannte Wasser darstellt. Jawohl, das Wort Gottes reinigt uns, das müssen wir bekennen. Nun, das Wort Gottes reinigt aber nicht in Automatik, wie auch das Blut Jesu nicht in Automatik reinigt. Mir wird's immer ganz komisch, wenn ich Sachen lese. Ich lese nicht viel, meistens nur 2, 3 Sätze. Da freut man sich, er freut sich als Christen, und dann schreibt man in so kleinen Broschüren, die in den Kirchen so verteilt werden an die Gläubigen. Wir freuen uns, dass Christus am Kreuz gestorben ist, damit sind wir errettet. Das ist nicht wahr. Das können nur die sagen, die sich haben retten lassen. Man beruft sich auf Golgatha ohne Verbindung mit dem am Kreuz Hängenden gehabt zu haben. Jawohl, das Wort Gottes reinigt uns. Dich und mich. Deshalb brauchen wir täglichen Umgang mit seinem Wort. Geistlich gesehen, ich wiederhole nochmal, geistlich gesehen, ist ein Erretteter, der nicht sich reinigt, ein Schmierfink. In diesem Zustand ein Gläubiger, wer nicht täglich die Bibel liest, ist ein Schmutzfink, weil er so vor dem Herrn wandelt. Und wir ganz genau wissen, dass das Wort reinigt. Wenn sich einer in unserer Mitte, ich habe keinen Anlass dafür, das zu sagen hier, ich will nicht über andere reden, sondern über uns. Wer sich nicht täglich mit Wasser und Seife wäscht, sondern nächste Woche bin ich wieder dran. Das letzte Mal war es vor 2 Monaten. Der kann niemals als rein gelten, das ist doch klar. Und wenn das schon mit Wasser und Seife nicht möglich ist, warum versuchen wir denn solches geistlich bei Gott? Wollen wir ihn zum Lügner machen? Ein Kind Gottes ohne tägliche Stille und stille Zeit mit dem Wasser des Wortes ist unsauber. Geschwister, die Bibel bestätigt das. Dem Wort, ihr seid rein, fügt er hinzu, nicht alle, Vers 10. Unser Herr, er war's, er kannte den, der ihn überliefern sollte, Judas. Das heißt also, jenes Verratsdelikt des Iskariot geschah, weil er sich nicht reinigte in der Zeit, wo es konnte. Mangelnde Reinigung ist immer ein pestialischer Ausdruck. Denn es sind böse Dinge, die gehalten werden. Und unser Herr konnte den und kannte den, der ihn überliefern wollte, Judas ganz genau. Aber auch ihm, dem Judas, erwies er die große Liebe der Fußwaschung. Er hat nicht gesagt, wie wir das machen in unserer Beurteilung. Mit dir stimmt's doch nicht, hau ab hier. Nicht wahr? Nein, nein, das sagt der Herr nicht. Er wäscht ihm die Füße. Auch ihm erwies er die Liebe der Fußwaschung gleich den anderen. Und darin finden wir eben das Bild, dass äußere Formen unser Inneres nicht verändern. Vielleicht nehmen wir das heute mit. Äußere Formen verändern unser Innenwesen, unser Innenleben nicht. Amen.